So, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin und ich hoffe, einige von Ihnen auch oder vielleicht auch alle, ich weiß das nicht. Irgendwo habe ich gesagt, ich hoffe, dass es euch noch freut. Wenn es dann am Ende auch noch so ist, wie das freut, dann ist gut. Ja. Ja, heute Morgen ist also der Psalm 23 dran. Wisst ihr, ich bin mir so vorgekommen, als ich das Thema anfing zu bearbeiten oder mir das groß geworden oder wichtig geworden ist, wie einer, der so hinten noch auf den Zug aufspringt, denn der Psalm 23 ist ja so ungefähr der meist gepredigte Text aus der Bibel. Nicht für eine Beerdigung, für einen Geburtstag, für einen sonstigen Jubeltag, überall oder Hochzeit, überall kann man den Psalm 23 verwenden. Und viele haben ihn sich gewünscht. Und der arme Pastor, der nun am 20. Mal oder 50. Mal in seinem Leben einen Text aus Psalm 23 nehmen musste. Also, so ähnlich bin ich mir vorgekommen, aber keine Sorge. Ich habe dann versucht, in diesen Text einzusteigen und nun für die Gemeinde sichtbar und fruchtbar zu machen. Dieser Psalm ist ein Psalm für Israel, der Herr ist mein Hirte. Und Israel, das sind ja Schafe, nicht wahr? Die Schafe seiner Herde, wird auch immer wieder von Petrus aufgegriffen, natürlich von Jesus. Es ist ein Psalm auch für uns, denn alles, was geschrieben ist, ist auch für uns geschrieben. Und es ist ein Psalm für Jesus. Sein Vater war sein Hirte. Er konnte auch sagen, der Herr ist mein Hirte. Mir wurde von einer Gemeinde berichtet, in der eine Zeit lang ein Schauspieler verkehrte. Eines Sonntags wurde über Psalm 23 gepredigt. Die Lesung hatte ein weibliches Gemeindeglied. Zuvor, vor der offiziellen Lesung, wurde jedoch jener Schauspieler gebeten, den 23. Psalm nun rezitativ vorzutragen. Und danach kam die Liturgin. Sie las den Psalm 23 auch noch einmal. Danach sagte der Schauspieler zu dieser Frau, ich kenne den Psalm 23, aber Sie kennen den Hirten, nicht wahr? Und so wünsche ich es uns auch, dass wir den Hirten kennen, immer tiefer, dass uns immer größer wird, immer bedeutsamer. Nun möchte ich heute Morgen hier in München einsteigen, Paulus und das Hirte sein. Nicht? Das ist ja ein Thema, wo man sagt, ja, was hat der Psalm 23 nun mit der Gemeinde zu tun, oder ist das auch ein Paulus-Thema? Es ist richtig, Paulus ist dürftig mit seinen Aussagen über Herde und Hirte. Wir finden da eine Stelle in Apostelgeschichte 20, wo er beim Abschied an die Epheser, und das ist noch in Apostelgeschichte, das ist auch ein Auslegungsthema natürlich, beim Abschied an die Epheser sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Nicht wahr? Das sind dann die Leiter, die Hirten. Und die Herde, das sind die Gemeindeglieder. Da gibt es bei Paulus auch noch eine Stelle, in 1. Korinther 9, Vers 7, dort kommt das Wort zweimal vor, die Herde. Wer weidet eine Herde und isst nicht von deren Frucht? Mindestens greift Paulus dieses Thema auf, dass da eine Herde sein könnte. Und das denkt er auch in Bezug auf die Gemeinden und sagt, die da darin arbeiten können, auch davon leben. Aber die schönste Stelle ist natürlich Epheser 4, Vers 11, wo es dann heißt, da gibt es Apostel, da gibt es Propheten, da gibt es Evangelisten und da gibt es Hirten und Lehrer. Nicht wahr? Und wo Hirten sind, Leiter in einer Gemeinde, sagen wir es mal ganz, ich kann nicht sagen schlampig, aber sagen wir es mal ganz oberflächlich, da ist natürlich dann auch eine Herde. Also ist das Thema doch nicht ganz so weit weg, wie man zunächst vielleicht denken sollte, weg von der Gemeinde. Es steht eine deutliche Verbindung zur Gemeinde, und ich bin der Überzeugung, das ist meine Meinung, dass ein alttestamentlicher Text erst dann besonders lebt und auflebt, wenn wir eine gute Anbindung zu Paulus, sprich zur Lehre der Gemeinde, finden. Nun haben Sie vorher schon den Psalm 23 gehört. Ich denke, ich brauche ihn nicht nochmals lesen. Ich komme im Text die ganze Zeit auf die Stellen zurück. Zunächst eine Übersicht und dann gehe ich jeden einzelnen Vers durch. Mal sehen, wie weit ich mit der Zeit komme. In den Predigten auf der Heimatgemeinde kann ich nicht ganz so lange predigen wie hier. Da habe ich dann einiges gekürzt oder weggelassen. Man wird Christ, ein Glied am Leibe Christi, durch eine klare Entscheidung für Jesus, durch eine persönliche Übergabe des ganzen Lebens, der ganzen Existenz an ihn. Hier hast du mich ganz. Das bedeutet ein neues Leben mit Christus. Das bedeutet, man ist auch jetzt oder man ist auch in unserer Zeit noch ein Zeuge Jesu geworden mit allen Konsequenzen. Und gerade im Psalm 23 ist es mir wichtig geworden, oder das möchte ich zeigen, da ist Zeuge sein wichtig. Ich habe mich ganz ihm hingegeben und viele sagen, was hast du eingehandelt? Du hast keine Freude mehr im Leben, nicht mehr. Nichts mehr mit VfB Stuttgart, nichts mehr mit Bayern München, nichts mehr mit Diskothek und so weiter. Du hast noch Freude. Dafür ist Christus in mir. Dafür geht Jesus mit mir. Dafür komme ich nicht ins Gericht, das heißt nicht ins Weltgericht. Schon vor dem Preisrichterbühne Christi natürlich, aber nicht das allgemeine Weltgericht. Dafür komme ich nicht ins Totenreich und keine Todesfurcht mehr. Dafür werde ich in die Herrlichkeit Jesu gehen. Und dafür ist Jesus mein Hirte. Er ist natürlich mein Haupt, paulinisch. Er ist mein Herr. Aber der Herr ist auch mein Hirte. Denn es heißt, der Herr ist mein Hirte. Zeuge Jesu zu sein ist heute genauso wichtig wie früher. Ich bezeuge die Wahrheit Gottes in unserer Welt. Das Zeugesein ist nicht einfacher geworden. Ich bezeuge die Wahrheit Gottes in der Welt von der Schöpfung bis Golgatha und der Erwählung der Gemeinde und der Wiederkunft, einschließlich Entrückung, wie wir heute Morgen schon gehört haben, und letztendlich auch Weltgericht. Aber dann auch von Israel, von seiner Verwerfung, nein, von seiner Erwählung, von seiner Verwerfung, von seiner Wiederannahme und vom Königreich Gottes. Zeuge Jesu zu sein, ist in unserer Welt wichtiger geworden als vielleicht noch vor vielen anderen Jahren. Vielleicht habe ich auch damit gar nicht ganz recht. Zeuge sein war immer wichtig, nicht? Weil Jesus seine Glieder herausrufen wollte in dieser Zeit. Der Psalm 23 hat vier Schwerpunkte. Kann man sich so versuchen, dass wir uns das merken können, so die vier Ebenen. Erstens, mir wird nichts mangeln. Zweitens, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, das ist Übersetzung Luther, heute heißt richtiger, und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, du bist bei mir. Du bist bei mir. Und hinzugefügt, du tröstest mich. Drittens, wörtlich jetzt, Gutes und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Luther, Gutes und Barmherzigkeit, korrekter. Gutes und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Heute, gestern, morgen. Und viertens, und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Für ein paar Äonen? Nein, immer da, immer da. Einmal, mir wird nichts mangeln. Du bist bei mir und tröstest mich. Gutes und Gnade werden mir folgen. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Und dann spricht dieser Psalm noch drei Aspekte an. Erstens, den leiblichen Aspekt, den irdisch-leiblichen. Mir wird nichts mangeln. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das kann man auch geistlich auslegen, werde ich nachher auch tun. Zweitens, der seelische Aspekt. Du erquickst meine Seele oder er erquickt meine Seele. Und der geistliche und dritte Aspekt. Du salbest mein Haupt mit Öl. Nicht wahr? Ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ich selbst einen Vortrag über den guten Hirten hörte, und da hat dieser Redner einen Ausflug in den Psalm 23 gemacht. Und weil ich es nun so halte und auch richtig finde, gebe ich natürlich auch meine Quelle an. Das war Bodo Becker aus der Karlsruher Gegend, der bei uns in Stuttgart nächstes Jahr 2009 zu einem Dienst an einem Wochenende eingeladen ist. Sein Vater kehrte in unseren Kreisen und verkehrt heute noch auf der Langensteinbacher Höhe. Und dieser Bodo Becker hat nun diesen Psalm auch in seinen Jugendkreisen, Teenie-Kreisen und so weiter bearbeitet. Und dann hat er diesen jungen Leuten gesagt, jetzt seid mal so gut und sagt nicht, der Herr ist mein Hirte, sondern setzt dafür ein anderes Wort ein. Setzt mal ein, ich bin mein Hirte. Ich hirte mich selbst, ich weide mich selbst. Ach, da haben die Teenies gearbeitet natürlich, ja. Und ich weiß nicht mehr, ich habe dazugehört, was so ganz genau rausgekommen ist, aber die Teenies sagten dann, ja, wenn mir schlecht geht, dann gehe ich in den Kosmetiksalon oder ich denke schöne Gedanken, dann geht mir es wieder gut. Oder die jungen Männer, die sagen dann, ich gehe ins Fitnessstudio und dann fühle ich mich wieder wohl. Ich weide mich selbst. Nun, früher, das macht man auch heute noch, sagt man, ich plane meine Karriere und dann wird mir nichts mangeln. Nun ja, da kann auch einmal in der Karriere etwas schief gehen, nicht wahr? Und heute ist ja gar nichts mehr so sicher, wie das noch vor Jahrzehnten war. Oder die Alten sagen, ich habe für mein Alter vorgesorgt und das ist ja noch ein problematischer Fall geworden. Mir wird einmal nichts mangeln, ich bin zufrieden. Sie sehen selbst, dass das alles recht brüchige Dinge sind. Aber nun hat dieser Redner dort in Auerbach, Mosbach, nun noch etwas gesagt. Er hat gesagt, liebe Leute, jetzt setzt mal nicht ich ein, ich bin der mein Hirte, sondern jetzt setzt mal ein, der Fernseher ist mein Hirte. Nicht wahr? Und dann hat er eine Parodie gebracht, auf der Fernseher als mein Hirte. Und das habe ich mir natürlich nicht wörtlich im Kopf behalten, aber die grobe Richtung. Und dann habe ich zu Hause diese Parodie nachgezeichnet und die möchte ich Ihnen jetzt einmal vortragen. Der Fernseher ist mein Hirte. Nun muss ich dazu sagen, es gibt viele Christen, die sehen recht viel fern. Ich gehöre zu der Sorte, die absolut ganz wenig fernsieht. Außer da schreit mal einer oben, Papa, da musst du unbedingt kommen. Das ist ganz wichtig, was im Fernsehen. Nun, dann bin ich dann auch dabei und bleibe auch hocken. Das gebe ich nun natürlich auch zu. So, der Fernseher ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf den dürftigen Auen der leichten Unterhaltung und führt mich zum frischen und ruhigen Wasser der Gebets- und bibellosen Zeit. Er erquickt meine Seele mit Belanglosigkeit, Unwichtigem und einer Fülle von nicht notwendigen Informationen. Er führt mich auf der rechten Straße der Talkshows und Berichterstattung, des Unrichtigen, des Manipulierten und der gesteuerten Informationen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich mich nicht. Dann ziehe ich mir einen James Bond rein, der immer ein Happy End hat, den Gerechten siegen lässt und viele Tote hinterlässt. Ja, der Stab und Stecken der politischen Versprechen im TV, im Fernsehen trösten mich. Du bereitest von mir einen Tisch der Belanglosigkeit, des Sports, der Gewalt, der Drogen und der sexuellen Verkommenheit, der Gesetzlosigkeit und der Gottlosigkeit im Angesicht meiner Feinde, denen ich mit Toleranz, Verständnis, Brüderlichkeit und Einheitswillen entgegenkomme. Du Fernseher selbst salbest mein Haupt mit dem Öl der frohen Stimmung, des Glamours, der Schaus und der Anspruchslosigkeit. Du belegst meine Fantasie und die meiner Kinder, dass sie unkonzentriert sind und schwer lernfähig. Du schenkst mir voll ein aus dem Kelch des Geistes dieser Welt und ihrer Lust der Dämonen und Verführung. Nur Gutes bietest du mir und Programme, die mein geistliches Leben gnädig und barmherzig zum Erliegen bringen und mein ganzes Leben lang mir die Zeit für das Wort, die Gemeinschaft, das Gebet und die guten Werke stehlen. So will ich gerne bleiben in deinem Hause mit seinen Regisseuren und Machern, den Stars und ihren Affären, den neuen Götzen und Göttern, immer da, bis dass der Tod uns scheidet und das Gericht auf mich wartet. Wie wichtig ist doch, dass der Herr mein Hirte ist. Der Herr ist mein Hirte. Nun steigen wir in das Thema etwas tiefer ein. Der Herr ist mein Hirte, das ist eine Dauereinrichtung, nicht wahr? Der Herr ist nicht ein Hirte für besondere Angelegenheiten. Hirte ist ein schwerer Beruf. Schützen, heilen, verbinden, trösten und so weiter. Da gibt es in Sprüche 12, Vers 10 ein Wort, das ich Ihnen wörtlich wiedergebe. Der Gerechte kennt die Seele seines Viehs. Heißt vielleicht irgendwo in der Übersetzung des Befinden oder so ähnlich. Der Gerechte kennt die Seele seines Viehs. Wie viel mehr kennt der Herr die Seele seiner Herde oder seiner Gemeinde? Auch der israelitisch-jüdischen und seiner Leibesgemeinde auch. Und die Stelle fährt fort widerwörtlich. Aber die Barmherzigkeit der Gottlosen ist grausam. Nicht, und wie ist heute wieder die Gottlosigkeit auf dem Vormarsch möglich per Gesetz bestimmen, man hat gottlos zu sein. Fokus Anfang dieses Jahres war ein Artikel, Nummer 1 sogar war es, von einem Mann namens Schalamow. Jawohl. Warlam Schalamow. Dieser Mann war in den, ich glaube, er war Arzt, dieser Mann war in den Konzentrationslagern Stalins. Hat die tiefsten menschlichen Tiefen dort durchgemacht und ist zum Schluss im Irrenhaus gelandet. Da schreibt er, dort in den Lagern, der Mensch, nicht nur die Wärter, sondern der Mensch, die Insassen, der Mensch wurde innerhalb von 3 Wochen zur Bestie. Unter Schwerarbeit, Kälte, Hunger und Schlägen. Und dann schreibt er weiter. Ich habe gesehen, dass die einzige Gruppe von Menschen, die sich auch nur ein wenig menschlich benahmen, trotz Hunger und Verhöhnung, die Religiösen sind. Nun, da gab es Orthodoxe, da gab es Katholiken, da gab es Protestanten, da gab es sicherlich auch Evangelikale, da gab es Stundisten und wie sie alle in Russland heißen. Man merkt, da ist doch noch ein anderer da. Der Gottlose ist grausam, seine Barmherzigkeit ist grausam. Aber der Herr, der Hirte ist, wenn es nur andeutungsweise ist, da sieht die Welt ganz anders aus. Und da dürfen wir hinüberschauen zu den Hirten in der Gemeinde. Ich habe es ja schon erwähnt, Epheser 4, Vers 11. Von den Hirten und Lehrern, noch einmal Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Auf ihnen liegt eine verantwortungsvolle Aufgabe, weil wir die Gemeinde zu leiden haben. Da gehört zum Beispiel dazu, die Not erkennen, in der Not helfen, die Not eventuell heilen. Nicht jeder merkt das, aber die, die es merken, die sind dann aufgerufen. Die Wunden verbinden, einen Ausweg aufzeigen, dann trösten und Trost zu sprechen, die Gemeinde schützen, die Gemeinde richtig führen, der Gemeinde das richtige Wort sagen. Herde und Wirt ist ein großes Thema in der Schrift. Dann werden Sie fragen, ja, ich habe so eine Aufgabe, wie mache ich das? Sie überfordern mich ja mit dem, was Sie hier sagen. Tue ich nicht. Dann erinnern wir uns in Galater 2, Vers 20, wo es heißt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt kann ich sagen, Herr Jesus, du lebst in mir auch als der Hirte, ja sogar als der gute Hirte, wie du dich selbst bezeichnest. Und wenn der Hirte in mir wohnt, dann gelingt auch mein Hirte-Dasein. Wo der Herr mich zum Hirten in einer kleinen oder großen Aufgabe, der kleinen oder großen Gruppe berufen hat und auch eine Gabe des Hirten gegeben hat. Und das wird oft gemacht und geschieht oft in großer Schwachheit und nur noch großer Anfechtung mit unter. Aber wenn der Herr mir die innere Kraft gibt, dann gelingt es durch seine Gnade. Ich will ganz zurücktreten in meinem Dienst und der Herr soll lebendig sein. Nicht, das gelingt dann auch auf dem biblischen Weg der geübten Sinne. Das gelingt nicht von gestern auf vorgestern, sondern auch unsere Gaben und Aufgaben, die müssen sich entwickeln. Stellen wir uns vor, vielleicht, da ist ein Hirte unterwegs mit 200 Schafen, was das für eine große Aufgabe ist. Nicht, da muss man auch den Schafen schon mal die Grenzen zeigen. Ich sage es mal so, ob da ein Hirte immer einen Hund braucht, das weiß ich nicht. Aber die Schafe brauchen auf jeden Fall Leitplanken, in denen sie gehen. Wir werden das nachher noch ganz kurz streifen in den Geleisen der Gerechtigkeit. Das sind die Leitplanken, darin müssen sie gehen. Und die muss man ihnen aufzeigen. Deshalb hat der Paulus, haben Leute das gezählt, 88 sogenannte Imperative, 88 Befehlsformen, das heißt, tust du es nicht und so weiter. Das ist wichtig. Haben wir bei den Korinthern gesehen, da gab es noch gar keine Leitlinien am Anfang so richtige. Die haben drauf losgesündigt, noch mehr wie Nationen, schreibt Paulus. Da muss ihnen gezeigt werden, liebe Brüder, so geht's. Und nicht anders. Nicht der gute Hirte ist auch, oder der Hirte ist kein Despot, kein Mini-Papst, besser wie so ein Rechthaber, aber er kennt die Lehre auch, nicht? Das sind dann die Leitlinien. Und er lässt die Schafe sich entwickeln und unterdrückt sie nicht. Ein großes Thema in der Gemeinde, unterdrückte Schafe, irgendein Leiter, der meint, der müsste seine Meinung denen aufoktroyieren, nicht? Da gibt es ja Leute in den Gemeinden, die sagen, du brauchst gar nicht mehr heiraten, Herr Jesus kommt bald wieder. Und da werden diese Leute unter Druck gesetzt. Lass doch die Schafe, die Gemeindeglieder sich entwickeln und sagt denen doch nicht, was sie zu tun haben. Auf diesem Gebiet. Begriffe wie fördern, lehren, ermahnen, ermunden und zusprechen sind angemessen. Und dann, wie ich schon sagte, ein geistliches Wachsen in die Aufgabe hinein durch geübte Sinne. Und da ist auch in der Epheser 4 Stelle, Vers 11 folgen dann gleich die Stellen, dass wir nicht mehr Unmündige sein sollen, hin und her getrieben von jedem Wind der Lehre, nicht wahr? Da ist der Hirte wichtig und wir selber, dass wir wachsen in unserem geistigen Leben. Und jetzt noch dieses Wort mit der Praxis in Hebräer 5, Vers 14, da steht, feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben. Das ist jetzt für das Wort und unser Leben aber gedacht, das ist eine Sache, die der Hirte auch bringen muss, damit die Gemeinde geübte Sinne hat und er selbst muss geübte Sinne sich entwickeln lassen in seinem geistlichen Dienst. So, und das war schon der erste Teil von Vers 1, der Herr ist mein Hirte. Und jetzt kommt der zweite Teil, mir wird nichts mangeln. Das sind Zukunft geschrieben, wie überhaupt einige Verse hier in Zukunft geschrieben sind. Ich sage das an jeder passenden Stelle, weil das wichtig ist. Sehen Sie, es gibt Leute, die Ausleger der Psalmen, die übersetzen alles in Gegenwart. Und da schreiben die vorne, übersetzen in Gegenwart, das ist genau das, was der Psalm meint und was der Psalm meint und was am besten ist. Neulich habe ich mir einen gekauft, habe gedacht, der Mann ist vielleicht gar nicht schlecht, schreibe ich alles in der Gegenwart. Habe ich sofort zugeklappt, weggestellt, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Wissen Sie, wenn wir das machen, dann verlieren wir die Prophetie der Psalmen. Das ist fürs tägliche Leben ganz praktisch akzeptiert. Aber wir verlieren die Prophetie der Psalmen. Deshalb müssen wir auch zeitengerecht übersetzen, soweit es geht. Mir wird nichts mangeln. Dorthin führt mich der Hirte, dass mir nichts mangeln. Wie viele Christen konnten am Ende ihres Lebens sagen, auch in manchen Notsituationen, mir hat nichts gemangelt. Ob das auf der Flucht war, im Krieg oder in anderen Notlagen. Natürlich ist der Mangel im Notstandszeitalter schlimmer, etwas anderes als in einem Gefängnis, das ist ja ganz klar. Aber auch heute gilt, es reicht nicht, wie oft. Nicht, wenn ich 1000 Euro Ausgaben habe und nehme nur 999 ein, dann fehlt mir eben jeden Monat 1 Euro. Und das gibt es viele Fälle. Lasst uns das auch geistlich sehen. Es mangelt mir auch hier nichts im geistlichen Bereich, wenn der Herr mein Hirte ist. In den Verfolgungsgebieten, in den Gefängnissen, da hungerte man nach dem Wort Gottes. Und auch hier ist das Ziel des Hirten, mir wird nichts mangeln. Und übrigens, falls ich es vergesse, nochmals zu sagen, den Zeitpunkt, wann das abläuft, das weiß der Herr. Aber er sagt, mir wird nichts mangeln. Aber auch uns, bei uns gilt heute geistliche Unterernährung. Durch Zerstreuung und Stress und Beruf, durch Sport und Fernsehen. Je mehr ich mich vom Hirten abkopple und die Zerstreuung liebe, umso mehr tauchen geistliche Mangelerscheinungen auf. Noch einmal. Je mehr ich mich vom Hirten abkopple und die Zerstreuung liebe, umso mehr tauchen geistliche Mangelerscheinungen auf. Es gibt auch heute, oder je länger, je mehr, geistliche Notstandsgebiete, wo wenige Gläubige da sind und das geistliche Angebot dürftig ist. Und da dürfen die Geschwister sagen, du hast gesagt, Herr Jesus, mir wird nichts mangeln. Nicht wahr? Mir wird nichts mangeln. Da darf man auf die Verheißung, ich will nicht sagen pochen, aber Bezug nehmen. Du hast gesagt, mir wird nichts mangeln. Ja, und wer Mangel leidet, darf da seinem Herrn sagen, du hast gesagt, mir wird nichts mangeln. Auch in einem entbehrungsreichen Leben, in einem entsagungsreichen Leben, ist auch dann das letzte Ziel des Hirten, mir wird nichts mangeln. Vers 2. Er lagert mich auf einer grünen Aue. Das ist, lassen wir so stehen, das ist eine grasige Wiese, eine liebliche grasige Wiese, wenn ich das noch etwas dem Urtext angepasster wiedergeben sollte. Und er führt mich zum ruhigen Wasser, das ist die wörtliche Übersetzung, frische Wasser ist nicht so gut, er führt mich zum ruhigen Wasser. Nicht? Der Herr führt seine Schafe, seine Herde, damit auch uns, zu einem Ort mit frischem Gras. Dort lagert er mich. Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte im Neuen Testament bei Jesus. Jesus, der dort seinen messianischen Auftrag anbruchhaft darstellt, wie es einmal sein wird. Dass die Speisung der 5000. Dort ließen sie lagern und alle Evangelisten nach Johannes berichten, dass dort Gras war. Und wenn Gras ist, ist es Frühjahr und dann ist es grün. Wer eine Evangeliensynopse hat, der kann dieses aufschlagen, irgendwo bei Markus oder Matthäus, Markus 6. Und dann kann er die anderen Parallelen alle heraussuchen, mit Matthäus und Lukas und Johannes wird dann auch noch irgendwo angeführt. Es war grünes Gras. Und zuerst gab es geistliche Lehre, nicht wahr? Und dann sagt er, und jetzt setzt euch hin, lagert euch und dann gebe ich euch auch noch die irdische Speise. So ist auch bei uns, wir haben Irdisches. Der Paulus ist sehr dürftig, er sagt, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, ja, ich wollte aber auch noch ein bisschen mehr, ein warmes Bett wollte ich ja auch noch, dann sagt er, dann lasst euch genügen. Nicht wahr? Aber das sollten wir dann im Geistlichen nicht ganz so sehen. Da sollten wir ringen um die Speise, um das frische, grüne Gras. Fette Gras, die Fülle des Wortes. Deshalb versäumen wir nicht die Belehrung und das Lesen in der Schrift, sonst könnte es sein, dass wir wie Schafe sind ohne Hirten. Das steht ja auch dort in dieser Speisung der 5000 und geistliche Mangelerscheinungen haben. Das Ziel ist, dass er mich aus dem Mangel herausführt, besonders wenn ich ihn darum bitte. Darf ich auch die Erfüllung sehen? Mir wird nichts mangeln. Nicht, ich habe es schon gesagt, dass das frische Gras in diesem Fall also das Wort Gottes ist. Andere haben nur dürre Weide oder dürre Heide, schreibt einmal Goethe, dürre Heide. Heide. Grün, seine Farbe, die besteht aus Blau und Gelb. Blau das Wort, Gelb der Geist. Und das ist uns das die Speise des neuen Menschen, des geistlichen Lebens, Wort und Geist. Und dann führt er mich zu ruhigem Wasser, dass das Wasser, das ruhige Wasser des lebendigen Wortes Gottes, nicht ein lebendiges Wasser. Wir brauchen das ruhige Wasser, wo unser Geist zum Ruhe kommt, am Wort Gottes, unser geistlicher Mensch auftanken kann. Die Belehrung führt uns zur Ruhe. Es gibt das brausende Meer der Völker, der ganzen politischen Programme und Bewegungen, der Ideologien. Geistliches entwickelt sich aus den ruhigen Wassern des Wortes Gottes. Nicht, was heißt es in Psalm 2? Warum toben die Nationen? Warum sind sie aufgeregt, aufgerührt? Nicht wahr? Nicht zur Ruhe kommen heißt, ich wachse geistlich nicht. Zur Ruhe kommen geistlich heißt, es darf auch mein Gebetsanliegen sein, was der Herr in mir wirken kann. Und nun kommt die Seele dran, Vers 3. Er erquickt meine Seele. Wieder Futur, wieder Zukunft. Er wird meine Seele erquicken. Das ist das Ziel mit mir. Nicht immer so plötzlich, ganz schnell, Automat. Gebet rein, unten Erquickung raus. So geht das natürlich nicht. Es geht zu einem Zigarettenautomat natürlich, wenn was drin ist. Für die Raucher unter uns steht nicht in meinem Manuskript. Habe ich doch jetzt gelesen, als eine Zigarette enden und soll ziemlich alle Gifte, die dem Menschen nicht gut tun. Ich möchte Ihnen also raten, von diesem Gift bleiben zu lassen, falls irgendeiner unter uns noch sein sollte, der noch ab und zu einem Zigarettchen ziehen muss. Einer meiner Kinder kam mal nach Hause und hatte mir stolz erzählt, was sie alles gemacht haben. Also, er ist gläubig. Und dann hat er mir auch gesagt, er hätte also auch 2 Zigarren geraucht. Ja. Da habe ich gesagt, weißt du, wenn du was anderes mir gesagt hättest, ich sage jetzt nicht was, das hätte ich alle toleriert, aber da diese Qualmerei, das weißt du, das ist also nun ganz gegen meinen Strich. Der Tabaksqualm mag ich nicht. Naja, er wird es auch noch lernen. So, aber jetzt zurück, das sollte nicht zum Thema gehören. Er erquickt meine Seele. Wörtlich heißt es dort, an dieser und an anderen Stellen, du wirst meine Seele zurückbringen. Zurückbringen. Das ist ein richtiger Ausdruck der Schrift für erquicken, da wird erquicken übersetzt, heißt zurückbringen. Ich sage Ihnen noch 3 Stellen dazu, wo das auch so steht. Ruth 4,15, Psalm 19,7 und Klagelieder 1, Vers 16 und 19. Du führst meine Seele zurück. Die Seele ist ein ganz, ganz großes Thema. Das heißt, du führst meine Seele zurück ins Gleichgewicht. Zurück in die Ruhe Gottes. Psalm 42, Vers 6. Was beugst du dich nieder, meine Seele? Was jammerst du? Was bist du unruhig in mir? Harre auf Gott. Der Spruch, meine Seele ist unruhig in mir, bis dass sie ruht in dir, oh Gott, stammt nicht aus der Bibel, sondern von Augustin. Aber letzten Endes, wenn man die Bibel zusammenführt, dann ist das auch durchaus biblisch gedacht. Was beugst du dich nieder, meine Seele? Was jammerst du? Harre. Gewicht zurückführen in seine Ruhe und in die Ruhe der Seele damit natürlich. Den Zeitpunkt bestimmt allerdings er. Ich darf ihn aber auf seine Verheißung ansprechen. Nicht als dann eine Seele in Angst und Not. Auch diese Seele wird Gott zur Ruhe bringen. Die Seele ist etwas Lebendiges. Sie fürchtet sich besonders auch vor dem Tod. Das geht durch das ganze Alte Testament hindurch, die ganze Bibel hindurch, die Furcht der Gottesmänner auch vor dem Tod, dem Totenreich. Der Herr bringt die Seele zur Ruhe. Nicht, dann gibt es auch die von Sünden beladenen Seelen. Ezekiel 18, Vers 4 und Vers 20. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Oder ein Mensch, Sprüche 28, 17, ein Mensch belastet mit dem Blut einer Seele flieht zur Grube. Aber die Gemeinde hat das Erlebnis gehabt, wenn Jesus der Herr geworden ist, wenn Menschen Jesus gefunden haben, bekehrt wurden, gläubig wurden, wiedergeboren wurden. Jesus, Heiland meiner Seele. Ein Wort aus Psalm 41, 5. Du wirst meine Seele gesund machen, so Gott. Du wirst meine Seele gesund machen. Ja. Wie viele kranke Seelen gibt es? Und dann reinigt auch Gott unsere Seelen. Ein Wort aus 1. Petrus 1, 22. Die Reinigung der Seelen durch Gehorsam. Nicht, dass ich von der Rettung der Seele schon gesprochen habe, wenn Jesus mein Retter und Heiland wird, das ist unser tägliches Brot in der Gemeinde. Er hat mich erlöst. Und jetzt noch ein oder zwei Stellen ohne den Begriff Seele, aber das gehört zusammen. Er reinigt uns durch sein Blut. Er reinigt unsere Gewissen, das steht öfters mal. Aber dann, er reinigt unsere Gewissen von toten Werken, Hebräer 9, Vers 14. Das Blut Christi macht uns rein von aller Sünde, 1. Johannes 1, 7. Oder die Kleider gewaschen, weiß gemacht, Offenbarung 1, 5 und 7, 14. Und dann ein Wort aus Petrus 1, 1. Petrus 2, Vers 25. Ihr seid zurückgekehrt. Nicht, da ist dieses Wort angesprochen. Ihr seid zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das betrifft natürlich Israel. Sie können zurückkehren zu ihrem Herrn. Wir müssen uns erst ganz neu bekehren. Ja, wir kehren zurück zu ihm, nachdem wir in der Irre gewesen sind, wenn er unsere Seele gereinigt hat und neu gemacht hat. Dann dürfen wir mit Psalm 66, 6 sagen, ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Du hast mein Leben, so füge ich hinzu, meine Seele ins neue Leben geführt. Ich möchte noch etwas anfügen zur Seele. Aber du erquickst meine Seele, du führst meine Seele zurück in deine Ruhe, auch in deine Heilung und Heiligung und Rettung. Menschen, die die Verwüstung der Seele erlebt haben. Psalm 35, 17. Bringe meine Seele zurück aus ihren Verwüstungen. Nicht wahr, da ging jetzt durch Idea die Sache, dass auch in evangelikalen Kreisen der Onkel seine Nichten, seine zwei kleinen Nichten sexuell verführt hat im Kleinkindesalter. Und jetzt ist eine von diesen Mädchen dann angezeigt worden, aber solche Fälle müssen anscheinend öfters vorkommen. Steht wenigstens Idea. Und jetzt heiratet dieses Mädchen und urplötzlich steht diese Geschichte aus der Kindheit vor ihr in ihrer jungen Ehe. Beim Anbruch der Ehe. Da braucht es einen Mann, der Verständnis hat. Da braucht es einen Seelsorger. Da muss geheiligt, gereinigt werden. Da müssen die Verwüstungen beseitigt werden. Das Wort sagt, bringe meine Seele zurück aus ihren Verwüstungen, Psalm 35, 17. Jesus, Heiland meiner Seele. Aber das ist auch ein Psalm für Jesus, wenn er sagt, bringe meine Seele zurück. Und auch ein Psalm für jeden alttestamentlichen Frommen, der ins Totenreich kam. Jesus durfte seinem Vater sagen, du wirst meine Seele zurückbringen aus der Tiefe des Totenreiches. Und so war es auch. Und so geschah unsere Erlösung. Er führet mich auf der rechten Straße. Auch hier, er wird mich auf der rechten Straße führen, um seines Namens willen. Hier ist unsere Lebensführung angesprochen, nicht wahr? Es heißt wörtlich, er wird mich führen oder mich leiten in den Gleisen der Gerechtigkeit. Wörtlich, er wird mich sanft leiten. Wunderbar, da steht er nicht mit dem Knüppel hinter, wenn es nicht gleich funktioniert, sondern er führt mich sanft in den Gleisen der Gerechtigkeit. Dazu ein ganz kurzer Beitrag. Nicht, da ist ein Spitzbube, der kommt ins Gefängnis und dann lässt man ihn wieder raus und dann ist er wieder Spitzbube. Der ändert sich ja gar nicht, nicht? Also ich sage mir mal, der Kerl hat geklaut und wenn der rauskommt, meistens klauen die wieder die Kerle. Und wenn er wieder reinkommt, klauen sie wieder. Das heißt, sie gehen auf den Wegen der Gesetz und der Gottlosigkeit. Aber jetzt bekehrt sich dieser Mann, das kann auch eine Frau natürlich sein, und wird gläubig. Kommt aus dem Gefängnis und jetzt ist nichts mehr mit den Wegen der Gesetzlosigkeit. Und jetzt geht er in den Wegen oder besser in den Geleisen der Gerechtigkeit und gute Werke und klaut nichts mehr. Verstehen Sie? Das ist, er wird mich leiten in den Geleisen der Gerechtigkeit. Und da möge uns der Herr auch die Leitlinien, die Leitplanken geben, in denen wir gehen, dass wir nicht ausbüchsen nach links oder rechts, einmal zur Welt und einmal zur Gesetzlichkeit oder vielleicht auch einmal zur Charismatik, zum Enthusiasmus, der keine Basis hat. Wisst ihr, das Böse liebt krumme Wege, aber wir sollen gerade Wege gehen. Psalm 1,6, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Um seines Namens willen. Jesus will, dass er durch seine Gemeinde verherrlicht wird und nicht, dass wir ihm Schande machen. Ich habe oft gedacht, Gott sei Dank weiß der oder jene nicht, dass ich fromm bin. Nicht wahr? Oh, das gab peinliche Situationen. Peinlich. Um seines Namens willen. Und dann leitet er mich auch sanft, wenn ich die Leitplanke da überschreite und drüber hopfen will mal. Mal gucken, was da rechts und links der Straße ist, der Gerechtigkeit. Sanft leitet er mich. Gott möge uns geben, dass wir als Einzelnen, wir als Gemeinde, seinen Namen nicht verlästern und keinen Anstoß dazu geben. Dieses Wort Anstoß steht in 2. Korinther 6, Vers 14 und auch Vers 3 wohl. Und Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, das ist jetzt Luther. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, wörtlich fürchte ich kein Böses, fürchte ich kein Böses. Seht, der Psalm sagt nicht, wenn du Jesus gehörst, geht es gut, bekehre dich und alles ist vorbei. Alle Probleme gelöst, von wegen. Auch als Gläubiger muss ich durchs finstere Tal gehen. Aber auch dort muss ich nicht fürchten. Was für ein Wort. Das trotz all meiner Ängste und Sorgen. Das finstere Tal bleibt uns nicht erspart. Aber auch dort gilt, ich werde keinen Mangel leiden, weil Jesus da ist. Nun sagte ich schon, wörtlich heißt das, ob ich schon. Und auch wenn, noch wörtlich, wenn ich gehen werde im Tal des Todesschattens, werde ich Böses nicht fürchten. Der Todesschatten ist natürlich das Totenreich, wo der Schatten des Todes darüber liegt. Jede Seele geht ins Totenreich, auch Jesus war dort. Auf ihn ist letzten Endes der Vers geschrieben. Auch die alttestamentlichen Frommen mussten hinab und sie beteten auch, ob ich schon wandere im Tal des Todesschattens, ich werde mich dort nicht fürchten. Der ganze Psalm ist in der Ich-Form geschrieben. Ich werde mich nicht fürchten. Ich werde keinen Mangel leiden. Und dazu möchte ich zuerst noch Psalm 139, Vers 8 lesen. 139, 8. Psalm 139, 8. Führe ich auf den Himmel, du bist da, und bettete ich mir in das Totenreich, siehe, du bist da. Gott ist da. Du bist da. Wie oft predigt man über die Innewohnung Christi und seine Gegenwart? Und hier ist ganz einfach formuliert, du bist da. Reicht, du bist da. Nicht die kleinen Babys, Mama, du bist da. Alles okay? No problem, kein Problem. Auch in den großen paulinischen Gedanken, die wir gerne denken und das alles richtig ist, darf man auch mal sagen, du bist da, du bist da. Psalm 139. Aber der Herr sagt auch, da musst du durch, da musst du durch. Aber ich bin da. Das Tal des Todes, des Todesschattens bleibt uns nicht erspart. Doch er ist da. Das tröstet uns. Aber wenn das kein Trost ist, der Herr ist dabei. Aber nun ist natürlich klar, in der Gemeinde muss ich jetzt noch was hinzufügen. Durch Golgatha, oder seit Golgatha, kommen wir nicht mehr ins Totenreich. Aber wenn der Tod heute nach uns greift, wenn es finster wird, wenn wir meinen, das Licht nicht mehr zu sehen, nicht tiefe Angst habe, dann bist du da. Oder das, was die Amis sagen, die German Angst, die deutsche Angst, ist da. Ist da? Ich weiß, warum wir Angst haben. Sage ich Ihnen nächstes Mal, heute nicht. Und das sagt David im Psalm 23, ich werde mich nicht fürchten. Ich werde das Böse nicht, ich werde Böses nicht fürchten. Was für ein Wort. Mich Böses umnachtet, überschattet, angreift. Und dann glauben, was der nächste Teil dieses Verses 4 im Psalm 23 sagt, du bist bei mir. Ich hatte vorhin 39,8 gesagt, du bist da. Jetzt heißt es, du bist bei mir. Böses nach mir greift. Du bist bei mir. Dein Stab, so herum müssen wir es lesen, dein Stab und dein Stecken, sie trösten mich. Dazu ganz kurz, der Stab ist der Langstab, wie ihn der Hirte führt. Sehen wir einfach mal das Wort Gottes drin. Da sehe ich, das Wort ist aufgerichtet. Daran kann ich mich orientieren. Der Leitstab, der Leitungsstab, auch vom Hebräischen her, der Leitungsstab. Ich richte mich danach. Das Wort, das mir die Richtung gibt. Dann der Stecken, der die Feinde abwehrt. Nicht wahr? Da stützt man sich drauf, aber die Schafe stützen sich ja nicht auf den Stecken vom Hirten. Deshalb können wir diese Übersetzung weglassen. Der Stecken, der die Feinde weg abwehrt. Können wir auch seine Verheißungen drin sehen. Nicht wahr? Können wir aber auch in dem langen Stab sehen, vom Wort her. Der Stecken ist jenes verborgene Wirken Gottes um unseren Willen beziehungsweise zu unseren Gunsten. Wir sehen es nicht und doch wirkt der Herr permanent, unablässig für uns durch seinen Stecken. Etwa darin, dass der Herr uns vertritt beim Vater. Römer 8, dass der Geist uns vertritt mit unaussprechlichem Seufzen, auch Römer 8, nicht wahr? Das Stecken ist das verborgene Wirken Gottes zu unseren Gunsten. Sie werden mich trösten. Sie werden mich trösten. Nicht Trost, ein Riesenthema der Schrift, ein Riesenthema bei Paulus übrigens. Trost braucht man, wenn man angefochten ist, Leid trägt. Und wie gesagt, das erspart uns der Herr nicht. 2. Korintherbrief, Kapitel 1 zum Beispiel, ein Trostkapitel. 1. Thessalonicher 3, 7, nochmal ein wichtiges Wort. 2. Korinther 1, Vers 3, der Gott allen Trostes, was wollen Sie noch mehr oder was will ich noch mehr? Dein Stab und dein Stecken trösten mich ja. Ich bin der Gott allen Trostes, sagt Gott. Er tröstet mich, 2. Korinther 1, Vers 4. Wisst ihr, und der Böse kann nichts tun ohne die Genehmigung Gottes. Er braucht immer die Genehmigung. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, Römer 8, 39. Er muss immer den Stempel abholen, der Feind beim Vater. Er kriegt sogar Freiräume vielleicht, das kann sein, wo er wirken kann. Auch bei Hiob hat er Freiräume. Er durfte alles mit ihm machen, nur nicht umbringen. So kann es auch bei uns mal sein. Aber wir haben immer den direkten Weg zum Vater. Immer direkt. Da kann der Böse tun, was er will und dürfen, was er will. Aber wir haben immer den direkten Weg zum Vater. Immer den direkten Weg zum Tröster, nicht wahr? Ich weiß, das ist leicht gepredigt. Leicht gepredigt. Wie oft habe ich gesagt, Herr, alles, was ich gepredigt habe, muss ich das alles erleben auch, nicht wahr? Manchmal möchte man nicht alles sagen. Aber ich will hier nicht mutlos sein. Nein, auch wenn es im Tal des Todesschattens ist, du tröstest mich. Und da kann er auch mal einen Bruder schicken. Titus schickte er dem Paulus, 2. Korinther 7, 6. Wir wurden er tröstete uns durch die Ankunft des Titus, so ähnlich heißt es dort.
2. Korinther 7, Vers 6.
Du bereitest vor mir einen Tisch, Vers 5, im Angesicht meiner Feinde, wörtlich meiner Bedränger. Auch wieder Futur. Du wirst zubereiten einen Tisch gegenüber meinen Bedrängern. Feind ist nicht so gut, Bedränger. Nicht? Wie viele Christen haben es erlebt? Noch einmal die Begriffe Gefängnis, KZ, Gulag, Verfolgung, Flucht, Krankheit, Armut, Verarmung, Not, Leid, Todesernährers und so weiter. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das Ganze ist natürlich auch ein geistlicher Aspekt. Geistliche Nahrung. Wie war das in der Kriegsgefangenschaft? Im Krieg hat einer ein neues Testament gehabt oder vielleicht nur eine Seite herausgerissen aus dem Neuen Testament. Das war der Tisch, die Speise im Angesicht der Feinde. Lassen wir nicht locker uns geistig zu ernähren, dass wir Munition haben, sprich Körperfett, Geistliches, wenn dürre Zeiten kommen und wir zehren können. Aber auch das Abendmahl ist letzten Endes ein Begegnung, ein Sein am Tisch des Herrn. Wir verkündigen Tod. Wir gedenken seiner im Brot. Wir verkündigen Tod im Blut, bis er kommt im Angesicht der Feinde. Wer sind die Feinde? Jene Finsternismächte aus Epheser 6, jene Fürsten über und Gewalten. Welt beherrscht der Finsternis. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte der Bosheit. Das sind unsere Feinde. Da verkündigen wir am Tisch des Herrn. Und wenn wir am Tisch des Herrn sitzen, dann bekommen wir Brot, geistliches Brot zunächst einmal und geistlichen Trank. Da trinken wir aus dem Kelch, aus der Kelch der Segnung. Im Angesicht unserer Bedränger. Wisst ihr, und jetzt, wenn ich Zeit hätte, das kann man alles gar nicht in einer Stunde machen. Das Wort Bedränger und Drängnis und Drangsal, ein Riesenthema in der Schrift, ein Riesenthema bei Paulus. Und für viele von uns vielleicht auch immer wieder ein Thema, Bedrängnis. Und dann bereitest du einen Tisch in Angesicht meiner Bedränger. Zeitpunkt bestimmt er, aber er wird es tun. Wir dürfen auf die Verheißung ihn ansprechen. Wie das nun Gott im Einzelnen macht, das ist seine Sache. Aber die Verheißung steht auf jeden Fall. Vers 5, zweiter Teil. Du salbest mein Haupt mit Öl. Wörtlich, du tränkest mein Haupt mit Öl. Nicht wahr? Die Übersetzung, du salbest mein Haupt mit Öl, ist ja von der Sache her nicht falsch. Da gibt es eine Stelle, Psalm 92, 11, mit frischem Öl werde ich übergossen werden, heißt es dort. Und dieses Ausgießen, dieses Tränken mit Öl entspricht der göttlichen Salbung. Jesus, der Messias, war gesalbt, dort steht aber nicht, das steht nicht dieses Wort, sondern Maschach, einfach das Wort Salben. Auf ihm lag die Salbung. Auch wir sind gesalbt, 2. Korinther 1, 21, dann fährt die Stelle fort, unversiegelt. Hier aber steht Tränken, aber auch die Gemeinde ist getränkt, mit Öl natürlich, Öl des Geistes. 1. Korinther 12, Vers 13, mit einem Geiste getränkt. Das sehen wir, wie wir auch an dem Psalm 23 hängen. Hier geht es nicht um Innenwohnung, es ist ein Geist in mir. Außen, tränken, salben. Was ist das? Was ist das? Das ist nichts anderes als unsere Bevollmächtigung. Wie Jesus, der Gesalbte, bevollmächtigt war, sind auch wir für unseren Dienst bevollmächtigt. Natürlich das Haupt in überragender Weise, das weiß ich auch. Und ich als das kleine Glied irgendwo an einer Stelle. Könige, Priester wurden gesalbt, vielleicht auch mal wertvolle Gäste. Die Salbung liegt auf dem Haupt, auf unserem Haupt. Das Haupt regiert den Körper. Von dort aus werden die Funktionen des Körpers gesteuert. Die Berufenen des Herrn sind gesalbt, getränkt, befähigt zu geistlichem Handeln. Nicht symbolisch mit einem Tröpfchen Öl. Ja? So wie in der Kindertaufe in Hamburg, die Michel zum Beispiel, ja? Wo mal Augstein schrieb, die kommen zur Taufe wie zur Schluckimpfung. Nein, 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 so ist das nicht geschrieben. Nicht, dass ich hier Werbung für diesen Menschen mache, ja. Aber ich wollte einfach mal den Gegensatz darstellen. Nicht mit einem Tröpfchen Öl, sondern gesalbt. Nicht nur symbolisch, sondern richtig. Mit Öl, man sieht es nur nicht. Mit Öl getränkt. Nicht, wir thematisieren das nicht sehr, aber Christus heißt der Gesalbte, unser Herr ist der Gesalbte und dann trifft das auf uns auch genauso zu. Salbung heißt, getränkt heißt, mit der Fülle gesalbt sein. Also, und das geschieht durch den Geist Gottes. Psalm 2,6, habe ich doch gesalbt. Da steht ein Wort ganz eigenartig. Eingesetzt, sagen manche besser, manche gesalbt, wörtlich heißt das ausgegossen. Das heißt, ich habe ihn eingesetzt, aber auch mit Geist begossen, habe ich doch eingesetzt meinen König auf Zion. Jetzt sind wir ausgerüstet mit Geist und Kraft aus der Höhe, trotz unserer Unzulänglichkeit. Nach dem Krieg machte ein Buch von Otto Siegfried von Bibra Furore, die Bevollmächtigten des Christus. Es gibt es noch, das Buch, dritte Auflage, glaube ich, die Bevollmächtigten des Auferstandenen heißt es. Otto Siegfried von Bibra hat viele Jahre noch immer wieder an diesem Buch gearbeitet. Ein lesenswertes Buch. Ich möchte empfehlen. Ich habe es mal früher gelesen, habe es auch neu gekauft, aber jetzt habe ich es noch nicht so richtig wieder durchstudiert. Das Wort, und jetzt kommt ein ganz interessantes, das Wort Tränken steht nicht in der Zukunft. Dort steht nicht, du wirst mein Haupt tränken, nachdem du gläubig geworden bist, sondern es steht in der Vergangenheit, du tränktest mein Haupt mit Öl. Versteht ihr, wie wunderbar das Wort ist, dass wenn wir gläubig geworden sind, dann hat er uns getränkt, dann hat er uns gesalbt, dann macht er das nicht am St. Nimmerleinstag, sondern jetzt. Und jetzt verstehen Sie auch, warum ich so darauf aus bin, dass man diese Psalmen nach den Psalmen zeitgerecht übersetzt. Mein Kelch fließt über. Noch Vers 5. Das, was wir vom Haupt, über unser Haupt ausgegossen haben, das, so sehe ich das, füllt auch unseren Kelch. Ein Kelch des Segens. Und dazu ein Wort aus Sprüche 11,25. Die segnende Seele wird reichlich gesättigt und die Tränkende wird auch selbst getränkt. Sehen Sie? Wir sollen segnende Seelen sein. Wir sollen wieder von dem Geist wirken, das wir empfangen haben, weitergeben. Das ist der Kelch des Segens, den wir haben. Und dann werden wir wieder gesegnet. Das ist ein Wechselspiel. Zwischen dem, was wir geben und empfangen haben. Wir zuerst haben wir empfangen, dann geben wir und dann empfangen wir wieder. Deshalb geben wir weiter von dem, was wir empfangen haben. Da kann ich nur ein Wort sagen, ein Satz. Gott möge Gnade geben zu unserem Dienst. Dem, was uns aufgetragen hat, dass wir es auch tun, dass wir als segnende und tränkende Seele wieder Segen empfangen. So, und jetzt kommt Gutes und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Wir sind ganz bei Paulus. Dieses Wort Gutes und Gnade steht nur hier in dieser Zusammenstellung. Aber Gutes ist etwas Göttliches und auch für uns und Gnade ist recht, da brauche ich ja heute über fast gar kein Wort verlieren, denn die Gnade, Glauben und Gnade, das ist ja unser Thema der Kreuzesgemeinde. So. Heute bestimmt die Gnade unser Leben, aber auch das Gute. Psalm 119, Vers 68. Gut bist du Gott, gut, doch, gut bist du Gott. Und Gutes tust du. Lehre mich deine Satzung. Ja, einer ist gut, der Vater. Gott ist gut. Und wenn er da ist, dann folgen mir Gutes und Gnade durch die Erlösung. Und hier steht eigentlich gar nicht folgen. Doch steht auch. Also ist ganz schwach übersetzt. Das heißt dort Radaf, das heißt verfolgen. Na, wie so ein Dieb mich verfolgt da. So ein Gangster. Das kann man positiv und negativ sehen. In der Bibel ist das so. Verfolgen. Ja, was ist das? Gott bleibt mir mit seinem Guten und mit seiner Gnade auf den Fersen. Heißt das. Immer hinten rein. Die jagen mich ständig. Wenn es ums Geistliche geht, ist es gut, dass man ab und zu mal hinsitzt und Gott zulässt, dass uns mal einholt. Mit seinem Guten und mit seiner Gnade. Nicht wahr? Da kann ich nicht davonlaufen. Und ob ich schon wann im finstern Tal oder ich mich bettete in das Totenreich, immer bist du da. Ja, für uns heißt es das Gute und die Gnade verfolgen mich ein Leben lang. Länge der Tage heißt das eigentlich. Immer. Alle Tage, wo ich lebe. Nicht wahr? Und diese Tage, wo ich lebe, die gehen auch in die Ewigkeit. Bis auf den Tag der Ewigkeit, heißt es irgendwo. Ich meine, das wäre bei Petrus. Solange verfolgen mich Gutes und Gnade. Ja, in den kommenden Zeitaltern erst recht. Nicht? Wo es dann heißt, dass alle Gnade über uns ausgeschüttet wird. So, und jetzt bin ich gerade am Schluss. Jawohl, das schaffen wir heute Morgen noch. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So Luther, wieder Futur, wieder Zukunft. Dort steht eigentlich entweder und ich werde wiederkehren ins Haus des Herrn. Hat zum Beispiel Jesus sagen können, ich werde wieder heimkehren zu dir, Vater. Verherrlicht mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Welt im Grund gelegt war. Und es heißt auch, und ich werde wohnen im Hause des Herrn immer da. Nun können wir jetzt theologisieren, wo ist das Haus der Gemeinde, wo wohnen wir und wir haben selbst ein Haus und. Ach, das machen wir uns jetzt ganz einfach. Dort, wo Jesus wohnt, dort wohnen auch wir. Ja, ganz einfach. Wo Jesus wohnt, wohnen auch wir. Als ich durch den Himmel durchging und den Himmel selbst zum Vater, da waren wir in ihm. Dort ist unsere Wohnung. Und deshalb lasse ich das, will ich das nicht weiter ausführen, vertiefen. Mit der Wohnung Gottes. Oder wo wir wohnen. Auf Länge der Tage heißt es wörtlich, immer da. Länge der Tage. Länge, Weg, hängt alles mit der Linie zusammen. Es geht in die Ewigkeiten, durch die Ewigkeiten hindurch. Bis auf den Tag, das ist für mich der letzte Tag der Ewigkeit. Und bis wir erreicht haben, 1. Korinther 15, Vers 28, überhaupt, solange es einfach Tag gibt und wo Gott ist, da ist Tag, bis einmal der Sohn das Reich, das Königtum seinem Vater übergibt und er dann selbst dem Vater untertan sein wird, dann endgültig ist das Ziel erreicht. Wir sind ganz im Vater und leben ganz in und aus ihm. Und darin möge der Hirte Jesus uns führen. Gott segne. Herr Jesus, habe Dank, dass du Hirte bist, dass du Herr bist, dass der Gott Israels bist, dass du auch unser Haupt bist. Dass du sanft leitest, dass du bei der Hand nimmst, wo es sein muss auch einmal, härter zugreifen musst, und dass du immer der rechte Hirte bist. Ja, du sagst im Neuen Testament, du bist der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte. So wie Gnade, dass wir uns von dir führen lassen, dass wir uns von dir ans Ziel bringen lassen. Ich habe Dank für dein Wort, Herr Jesus. Es ist immer wieder etwas Großes und Gewaltiges. Dein Wort, das so vollkommen ist, dass so viele mit den Füßen zertreten wollen, und doch ist es vollkommenes Wort Gottes. Bis in den letzten Buchstaben hinein. Vollkommen, nur wir sind nicht fähig, das auszulegen, weil wir unseren Menschengeist vor deinen Geist oft genug stellen. Ja, nun segne das Wort und segne uns, segne die Gemeinde hier. Segne deine ganze Gottesgemeinde, Herr Jesus. Komme bald, bringe sie zum Ziel, dass die Entrückung geschehen, damit Neues geschieht, damit dein Königtum und Königreich aufgerichtet wird und aufgerichtet werden kann. Lass dein Wort laufen, bis auch das letzte Glied hinzugebracht ist. Wollen wir dich anbeten, Vater, im Namen Jesu, und dir die Ehre geben, dir danken, deinen Namen preisen, verherrlichen, loben. Anbetung dir, dem Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen.